Meisterlich, der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meisterlich, dem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Hier raunt Anjo.
Und hier keucht Sid aus dem letzten Loch. Wir sind zwei unerschrockene Spielleiter, die jeder das Necronomicon schon zweimal gelesen haben, ohne verrückt zu werden, und im Laufe unserer Laufbahn schon so manchen Nöck und Alghul und Facehugger überwunden haben. Ja, Anjo, ist die Frage noch nötig? Worum geht's denn heute?
Ja, wir haben schon einen akustischen Spoiler jetzt geliefert. Wir haben es ja in der letzten Folge bereits angedroht. Jetzt inmitten in den dunklen Februartagen, die sich anbahnen, da wird es auch bei uns heute ganz düster. Und heute geht es um den Horror im Pen and Paper. Ein Thema, das, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, sehr beliebt ist bei vielen Gruppen, aber auch nicht so ganz ohne Stolpersteine ist. Da lauert der Dämon nämlich wie so oft im Detail, würde ich sagen, aber dazu später mehr.
Willkommen der Abwechslung, dass es gleich ohne große Umschweife losgeht. Aber Anjo, zumindest mal ganz kurz zur Einordnung eine Frage an dich. Auch wenn ich mir die Antwort schon denken kann, Fan von Horror oder nicht?
Definitiv Fan. Zumindest im Rollenspiel, wobei auch sehr viele Stephen King Romane bei mir im Bücherregal stehen. Aber tatsächlich liebe ich Horror im Pen and Paper mehr, denn du erinnerst dich vielleicht an unsere allererste Folge, wo die Frage war, was schätzt du besonders am Rollenspiel oder was liebst du am meisten am Rollenspiel? Und da habe ich ja gesagt, dass ich es am meisten liebe, wenn man sich gemeinsame Erinnerungen schafft. Also wenn man Jahre später noch sagt, oh, weißt du noch die Situation damals, wie wir das gemacht haben und oh Gott, da die Stimmung am Tisch. Und tatsächlich würde ich rückblickend sagen, dass nicht alle, aber sehr viele von genau solchen Momenten, nämlich im Genre Horror, entstanden ist. Und deswegen großer Fan. Wie ist es bei dir?
Anjo, ich bin ein riesengroßer Fan. Also ich bin ein riesengroßer Fan und vielleicht gerade deswegen, weil ich mich total selten grusele. Also bei mir funktionieren zum Beispiel Jumpscares und alles, was einfach nur auf den platten Effekt aus ist, funktioniert nicht. Aber auch Filme, Bücher, Spiele kriegen mich ganz, ganz selten gepackt.
Okay.
Und genau deswegen bin ich halt so häufig und auch gerade gerne im Pen and Paper auf der Suche nach Sachen, die mich mal erschrecken und gruseln, jenseits von Spinnen oder Höhen. Ich mag das Gefühl nämlich sehr, sehr gerne, weil es bedeutet, dass mich was überrascht hat und dass mich was irgendwie in einen Zustand bringt, bei dem ich nicht in der Kontrolle bin. Und das Gefühl zu mögen, finde ich, ist, glaube ich, eine der ersten wichtigen Voraussetzungen für ein gutes Horror-Pen and Paper. Ne? Man muss es zulassen können und umarmen wollen.
Gut, wir haben festgestellt, wir mögen beide den Horror sehr. Jetzt schauen wir auch mal, ob wir ein bisschen was Sinnvolles dazu sagen können. Und lass uns mal die Tür des sinistren Wissens knarzend öffnen und loslegen. Horror im Pen and Paper. Ich fange mal so an. Ihr kennt uns ja mittlerweile. Wir sind ein großer Fan davon, zwar ab und zu auch mal Beispiele zu geben, aber es ist uns auch wichtig, quasi eine Methode oder grundlegende Sachen zu nennen, damit ihr nach eigenem Gutdünken sozusagen dann die Dinge, so wie sie für eure Runden passen, dort einarbeiten könnt. Und genauso werden wir hier verfahren, würde ich sagen, oder?
Finde ich gut. Du bist ein Fan davon. Ich habe mich deinem Urteil gebeugt. Wir machen mal wieder eine abarbeitbare Checkliste
so ist,
für die Leute.
So ist's brav. So ist's brav.
So funktioniert so, Demokratie.
Okay, nein. Also, Punkt 1. Hier kommt er. Es sind die Spielerinnen und Spieler, die sich gruseln müssen am Pen-and-Paper-Tisch. Vielleicht kurze Sätze dazu. Wir dachten zuerst, wir nennen die Episode "Wie schreibe ich ein Horrorabenteuer" oder irgendwie sowas. Und dann ist uns aber bewusst geworden, naja, das wird dem Ganzen vielleicht nicht gerecht, weil Horror ist eher, würde ich sagen, eine Stimmung beziehungsweise ein Gefühl. Jedenfalls mehr als ein Genre. Ja, das sieht man auch daran, dass man ihn oft in verschiedene Abenteuer einfügen kann. Also zum Beispiel Cthulhu-Abenteuer sind sehr, sehr oft Detektivabenteuer, die vor einem Horror-Hintergrund spielen. Aber selbst Abenteuer wie Wildnisabenteuer oder Dungeons können letztendlich auch von Horror geprägt sein. Also Horror ist ein Gefühl, das diese Art zu spielen definiert, würde ich sagen. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn ein Gefühl ist ja per se nur dann existent bzw. real, wenn es empfunden wird, oder? Was meinst du?
Gehe ich komplett mit. Ich habe ja eben schon gesagt, ich mag diese Empfindung von Horror. Ich Der Spieler Sid mag diese Empfindung von Horror und das schlägt schon die Brücke. Ich kann das ja nur empfinden, weil ich ein realer Mensch bin. Mein Charakter, ne, da wird's eher schwierig. Der existiert ja nicht am Spieltisch, sondern wird von mir gemimt.
Ja, genau. Ich habe wirklich drüber nachgedacht und dachte, naja, wie ist es denn auch immersionstechnisch, wenn man da in Character das quasi lebt, aber ich komme irgendwie nicht von dem Punkt weg, ja. Ich denke dann wirklich, Spielerin Katrin kann so oft beschreiben, wie sie will, wie ihre Detektivin in der Spielwelt vor Angst zittert. Und das ist ja auch toll, wenn Spielerin oder Spieler das machen. Aber letztendlich, wenn Katrin selbst sich nicht gruselt, dann ist es einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie am Ende sagen wird, oh wow, was für ein gruseliges Horrorabenteuer. Mhm. Dann ist es halt in der Behauptung verhaftet geblieben. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Zum einen, aber zum anderen birgt das natürlich auch gewisse Tücken, ja, wenn das ein Gefühl ist, was man bei den Mitmenschen am Tisch erwecken möchte.
Ja, deswegen würde ich sagen, Punkt 2, klärt miteinander Grenzen ab. Also sprecht im Vorwege miteinander darüber, ihr als Spielleiter und Spielleiterin richtet euch an die Gruppe und fragt, auch wenn wir selber vielleicht nicht immer die größten Fans von Session Zero sind, in diesem Fall im Rahmen einer Horror Session Zero einfach mal nach, haben alle Lust darauf? Was ist für die Leute zulässig oder nicht? Ihr kennt vielleicht aus Videospielen, in denen Spinnen auftauchen. Das werdet ihr vorher irgendwo zu lesen bekommen in der Triggerwarnung, weil es gibt nun mal Menschen, die mit ausgeprägten Phobien darauf reagieren. Und deswegen sollte man sicherstellen, dass alle irgendwo so ein bisschen den Rahmen umrissen haben, innerhalb dessen sie Horror auch annehmen können und wollen. Oder wie siehst du das?
Ja, vor allem, wenn man glaubt, die Leute zu kennen. Also man hat ja auch auf die Einstellung, ich spiele mit den Leuten schon so lange zusammen, ich kenne so ihre wunden Punkte, aber das kann ein Trugschluss sein, weil man dann eben manche Dinge als selbstverständlich ansieht. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin in einer Wesenrunde, ja, was ja auch eine Art Horror-Rollenspiel ist oder zumindest Horrorelemente hat. Und die betreffende Person, bei dem ich vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gemacht habe, das war meine liebe Frau, mit der ich ja nun schon etliche Jahre verheiratet bin, zwei kleine Jungs habe, genau, sie schon 12 Jahre oder mehr kenne. Und ich dachte mir eben, naja, ich kenne diesen Menschen, mit dem ich mein Leben teile, gut genug, um zu wissen, wo ihre Grenzen sind. Aber es kam dann doch ein bisschen anders. Also der Abend war trotzdem gelungen und sie meinte auch, nein, es war schon gut. Aber Anjo, es war echt, also das war Grenze, das war grenzwertig.
Es war zu viel vielleicht, ja. Ich glaube, das liegt in der Natur der Dinge. Ne? Du hast es gerade schon ganz gut beschrieben. Es sind ja alles Grenzüberschreitungen, die stattfinden, damit Horror entsteht. Und im Vorwege im Rahmen von so einer Horror Session Zero zu klären, welche Grenzen überschritten werden dürfen und welche nicht, ist an diesem Fall zwar unerlässlich, aber ersetzt halt nicht, dass du als Spielleiter oder Spielleiterin im Verlauf des Spiels die ganze Zeit deine Sensoren und Antennen ausgefahren hast, weil du musst achtsam bleiben.
Das denke ich auch.
Und mitbekommen, ob bei deinen Leuten alles okay ist. Ne? Du musst schon echt eine ziemliche feinstoffliche Wahrnehmung dafür haben, geht das in die richtige Richtung. Und du musst halt auch zwischendurch dir durchaus mal kurz die Zeit zum Durchatmen gehen und mal fragen, ist alles noch okay, wenn du merkst, hui, der Puls geht hier hoch oder vielleicht sogar runter. Was übrigens nicht heißt, ne, dass du im Vorwege so sehr in der Session Zero alles abklopfen musst, dass du den Horror spoilerst, dass du im Prinzip schon umreißt, ne? Was übrig bleibt, wird das Motiv des Horrors sein. Ja. Du versuchst eine Notbremse zu definieren und du versuchst für dich Dinge auszuschließen. Aber natürlich solltest du in der Session Zero nicht schon sagen, liebe Freunde, beim nächsten Abenteuer geht's ums Ertrinken, ist das für alle okay? Das nimmt natürlich auch ein bisschen den Reiz des Ganzen. Also am besten empfehlen wir euch, mit einer sehr, sehr achtsamen Grundhaltung an das Ganze ranzugehen und im Vorwege einfach die No-Gos zu definieren und iterativ auch im Laufe eines Abenteuers nachzufragen, weil manchmal, seien wir ehrlich, fällt einem bei der Frage von, was willst du auf keinen Fall erleben, nicht sofort alles ein, was einen dann doch später triggern könnte. Das könnte auch erst im Abenteuer überhaupt einem in den Kopf kommen als Spieler oder Spielerin. Ach du Scheiße, da fühle ich mich gar nicht wohl mit. Deswegen ist bei Horror umso mehr wichtiger, regelmäßig mit den Leuten in den Austausch zu gehen.
Absolut.
Wir haben jetzt ja dankenswerterweise mit unserem dritten Punkt eine sehr gute Nachricht, oder? Alle, die jetzt Angst haben, sie verlieren gleich ihren Verstand und das ist unmöglich zu machen.
Ja, ist richtig. Für alle, die jetzt fürchten, bei dieser Art Pen and Paper zu spielen, schwer traumatisiert zu werden oder um ihr Geisteswohl generell fürchten, da haben wir jetzt genau mit dem nächsten Punkt eine gute Nachricht. Und der ist aber nicht minder wichtig, zumindest für die Spielleitung. Macht euch klar, Horror kann kein Dauerzustand sein. wie gesagt, Horror ist ein Gefühl, eine Empfindung und es ist wahnsinnig schwer und wahrscheinlich auch gar nicht wünschenswert, ein Gefühl oder diese Art von Empfindung durchgehend, zum Beispiel 5 Stunden bei einer Session, bei einer Spielerschaft herstellen zu wollen oder glauben, herstellen zu müssen. Ja, das kann und will keiner. Also das möchte auch niemand von den Spielenden empfinden. Wer möchte wirklich schon 5 Stunden lang in einem Dauerzustand der schaurigen Achtsamkeit sein und 5 Stunden wirklich ständig vor Gänsehaut bibbern? Das sollte gar nicht das Ziel sein oder darf es vielleicht gar nicht sein. Und gleichzeitig für euch als Spielleitende nimmt es ein bisschen den Druck raus, ja? Weil ich würde behaupten, und das ist auch meine Erfahrung von den Sitzungen, die ich geleitet habe, wenn man sich oder wenn die Spielerinnen und Spieler sich 1 oder 2 Mal so richtig gruseln pro Sitzung, dann ist das schon wirklich gut und ein beachtlicher Erfolg des Ganzen.
Gehe ich total mit. Also die Vorstellung davon, dass ein Horrorabenteuer dann eines ist, wenn es die ganze Zeit zum Gruseln ist, funktioniert schon gar nicht für mich. Dementsprechend verabschiedet euch genau von dieser Erwartungshaltung, wenn ihr sie hattet. Für mich besteht Horror aus 2 tragenden Elementen, oder sind zumindest große Anteile davon. Das ist Kontrollverlust und das Geschehen von Unerwartetem. Und Unerwartetes kommt nicht, wenn ich schon 5 Stunden lang in einem Geisterschloss sitze mit flackernden Lichtern und einfach nur darauf warte, dass der Geist zur Tür reinkommt. Und Kontrollverlust funktioniert nicht, wenn ich eh nie die Kontrolle hatte. Sprich, in beiden Fällen ist es total wichtig, dass man diesen Kontrast herstellt zwischen dem Gefühl von einer Entspannung mit einer sublimen, unterschwelligen Anspannung, weil alle wissen, es könnte ein Horrorabenteuer sein oder es ist vielleicht sogar eins. Aber in Character spätestens sollten sich die Spielerinnen und Spieler eigentlich häufiger in einer entspannten Grundhaltung befinden und das Gefühl wieder erlangen, Kontrolle zu haben, als dass sie dauerhaft nur Unerwartetem ausgesetzt sind und den Kontrollverlust erleben.
Das ist ja etwas, was man sehr, sehr häufig sowohl in Horrorfilmen als auch in der Literatur eben sieht, dass im Horror am Anfang die Welt eigentlich noch in Ordnung ist. Also man hat eben die Kontrolle noch, von der du sprichst. Am Anfang, da steht das Vertraute, ja, die heile Welt, da sehen wir das Dorf, wo noch alles in Ordnung ist, wo man sich nett grüßt, wo die Sonne scheint, ja. Also man sieht Dinge, die uns erst einmal Sicherheit geben. Und das eigentliche Grauen, der Horror, der entsteht dann tatsächlich durch die Demontage dieser Dinge. Also damit man den Boden unter den Füßen verliert, muss man erstmal einen Boden haben, auf dem man steht. Und das ist dramaturgisch auch fürs Pen and Paper total sinnvoll, weil wenn der schlimmste Horror und das schlimmste Grauen sofort in medias re am Anfang des Abenteuers passiert, wo will man dann noch hin? Dann hat man als Spielleitung eigentlich sofort sämtliche Pfeile aus dem Köcher verschossen.
Und wenn ihr gerade, die ihr vielleicht am Anfang eurer Horrorabenteuer oder Horrorelement gespickten Abenteuer Leitungskarriere steht, dem Ganzen euch einen relativ einfachen oder für das Ganze einen relativ einfachen Mechanismus zu nutzen machen wollt, dann bezieht die Hintergrundgeschichte eurer Charaktere mit ein. Nutzt eine vertraute Umgebung, die die Leute kennen. Mhm. Ne? Lasst sie vielleicht bei ihrer Familie oder bei der Familie eines der Charaktere starten. In ihrem Heldengruppenhauptquartier oder im Lieblingswirtshaus, in dem sie sich über die letzten 6 Abenteuer immer wieder eingefunden haben. Oder im Haus des Questgebers, der schon 2-mal mit den Helden sehr, sehr gut vernetzt war. Wenn diese Normalität der Ausgangspunkt ist, in das das Grauen Einzug hält, dann wirkt es viel, viel stärker. Und wie viel mächtiger ist es, wenn das Grauen, was Einzug hält, vielleicht die eigenen Liebsten bedroht? Sofort, ne? Motivation ist da, Involviertheit ist gegeben.
Finde ich auch, unbedingt. Jetzt hast du ein weiteres Stichwort gesagt, etwas, das die Liebsten bedroht. Und das, würde ich sagen, führt uns jetzt nämlich tatsächlich zu Punkt 4, was wichtig im Horror ist, nämlich die Bedrohung. Und wenn wir den Gedanken mal weiterspinnen, den wir gerade geäußert haben, also Horror ist im Prinzip der Verlust der Kontrolle, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, ja gut, und wie stellt man das denn her? Und da würde ich jetzt darauf antworten, ein Kontrollverlust entsteht durch einen Konflikt mit Übermächtigkeit oder mit einer überlegenen Macht. Also diese Bedrohung, der man sich da gegenüber sieht, die ist wahnsinnig gefährlich, die ist wahrscheinlich gefährlicher als alles Dagewesene, mit normalen Mitteln kaum aufzuhalten, die ist den Heldinnen und Helden immer einen Schritt voraus, die ist eigentlich die treibende Kraft, die das Tempo der Geschichte und des Abends bestimmt, nicht die Spielerinnen und Spieler, das wäre nämlich wieder eine Form von Kontrolle und das wollen wir im Horror erstmal nicht haben. Und diese Punkte sind, glaube ich, wichtig, was die Bedrohung jetzt genau ist, ob das jetzt wirklich ein Monster ist oder ein Mensch, auf dem ein Fluch liegt oder vielleicht eine anormale Naturgewalt oder ähnliches, ist da erstmal nebensächlich, solange die eben genannten Punkte darauf zutreffen, würde ich sagen.
Und ergänzend, es ist wichtig, dass man, also ihr könnt euch selbst im Prinzip ein Stück weit dahingehend abklopfen, ob eure gestaltete Bedrohung dem Ganzen standhält, dem euch die Frage stellt, kann man sie mit normalen Mitteln, die die Heldengruppe zu Beginn des Abenteuers besitzt, bewältigen? Und die Antwort sollte immer Nein lauten, weil, doof gesagt, eine Bedrohung, die man mit einem geschickten Kopfschuss ausschalten kann, ist nicht tauglich für ein Horrorabenteuer, sondern maximal als zweitklassiger Antagonistenhelfershelfer. Also sprich, es muss eine gewisse Übermacht und ein gewisses Maß an Schrecken geben, damit Horror entsteht. Eine gute Horrorbedrohung ist meines Erachtens aber eben nicht nur stark und übermächtig, sondern sie wird auch durch die Heldengruppe zu Beginn nicht verstanden. Sie ist erstmal unverständlich. Man hat noch nicht von vornherein begriffen, was genau da passiert. Denn etwas, was sich sofort selbst erklärt, ist nicht wahnsinnig gut dafür geeignet, ein Horrorelement zu sein. Es wäre vielleicht ein Antagonist oder etwas, was bedroht, aber als Bedrohung für Horror würde es nicht ausreichen.
Was ich glaube auch noch ein Faktor ist, dass das Ganze, der Horror und die Konfrontation mit der Bedrohung in einer Art Schmelztiegel stattfindet. Das heißt, man kann die Kreatur oder die Bedrohung, was auch immer, nicht mit normalen Mitteln besiegen, sondern es gibt auch kein Entkommen. Es ist eine Konfrontation, die einem aufgezwungen wird. Also man muss sich ihr stellen. Man kann ihr auch nicht ausweichen. Ja, also das sind diese typischen Closed Room Szenarien, denen man sich da dann gegenüber sieht. Also es heißt dann oft alles oder nichts. Es spielt alles auf dem Spiel und dieser Kampf muss ausgefochten werden. Ist auch ein Element, was man öfter sieht in Horror-Szenarien und finde ich durchaus brauchbar auch bei den meisten Sachen. Ja.
Aber Anjo, wie macht man, also wie stellt man denn jetzt sicher, dass das, was man erzählt und das, was man sich als Bedrohung überlegt hat, in den Köpfen der Leute denn wirklich gruselig ankommt?
Ja, das ist die Frage aller Fragen. Ich würde mal den Gedanken weiterspinnen, den du schon gerade ins Spiel gebracht hast, völlig zu Recht, als du gesagt hast, die Bedrohung darf noch nicht gänzlich bekannt sein. Also man darf nicht zu viel über sie wissen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, den ich noch weiterspinnen würde. Ich würde sogar behaupten, dieses Nichtwissen, das muss so lange wie möglich fortgeführt werden. Das muss so lange wie möglich durchgehalten werden. Es gibt da eine Methode, die wird so allgemeinhin die Methode der verschlossenen Tür genannt. Ich habe sie von Stephen King, aber ich glaube, der hat sie wiederum von William F. Nolan, ein mittlerweile verstorbener Horrorautor. Und wenn ich das mal auf den Punkt bringen soll, nach dieser Methode, die sagt quasi aus, dass eigentlich ist nichts ist grausamer als die eigene Fantasie. Ja, es ist nicht so grauenhaft wie das, was sich hinter einer, deswegen der Name metaphorisch gesprochen, verschlossener Tür aufhält. Ja, und solange diese Tür nämlich verschlossen bleibt, also solange ich diese Bedrohung nicht gänzlich sehe oder nicht gänzlich verstehe, arbeitet eben die Fantasie. Und es könnte immer das Schlimmstmögliche vorstellbar sein, was sich dahinter verbirgt. Aber in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, wird das Grauen grundsätzlich erstmal kleiner, ja? Weil selbst wenn es ein sechsköpfiges Monster mit Spinnenbeinen ist, dann kann ich immer noch denken, ah, okay, gut, also das ist schon ziemlich gruselig, aber damit komme ich klar, es hätte ja schließlich auch 20 Köpfe und was weiß ich irgendwie haben können, ja? Also diese geschlossene Tür, die nährt unsere unbestimmte Angst, die nährt das Abstrakte des Ganzen und das sorgt eben zusammen mit unserer Fantasie, gerade weil wir das Horror nicht gesehen haben, für den größtmöglichen Effekt. Ja. Und letzter Satz dazu fürs Pen and Paper bedeutet das eben einfach, dass man mal ruhig ausprobieren sollte, die Aufdeckung der Bedrohung so lange wie möglich hinauszuzögern. Je länger die Spieler über die Bedrohung im Unklaren gelassen werden, desto mehr kann ihre Vorstellungskraft sie quälen. Ja.
Und das gilt für beide Dimensionen, glaube ich, ne? Sowohl für das optische, also für das Ansehen des Grauens, als auch für die Beschaffenheit und die Hintergründigkeit des Grauens.
Ja, unbedingt.
Ne? Ich muss gestehen, einer der Gründe, weswegen ich Horrorfilme oft so doof finde, ist, weil sie ab dem Moment, ab dem das Grauen, das Horrorhafte, was auch immer gezeigt wird, mir total die Lust abhanden kommt, weil ich mir denke, nee, das ist doch total platt. Das ist doch schlechte CGI oder was auch immer.
So ist es.
Die Phase davor, in der nur schattenhaftes Rascheln im Wald ist, etc. pp., das ist die beste. Für mich nach wie vor einer der der besten Filme aus diesem Genre ist Blair Witch Project, weil im ganzen Film nie gezeigt wird, wer oder was eigentlich dahinter steckt.
Ja, ja, ist richtig, ist richtig.
Alles passiert nur im eigenen Kopf und das Schlimmste ist, wenn man als Kind mal allein nachts im Wald war, dieses Gefühl wieder wachzurufen. Dementsprechend 100% agree zu dem, was du gesagt hast.
Ein super Beispiel, Blair Witch Project. Ich musste da an ein anderes Beispiel denken, was es nochmal, wo das Ganze ein bisschen anders angegangen wird, aber auch sehr clever, weil man kann als Spielleitung eine Bedrohung ja auch durchaus in so ganz kleinen Häppchen auftauchen lassen, aber ohne sie gänzlich zu zeigen. Ja, und ich finde, da ist tatsächlich der erste Alien-Film von Ridley Scott ein sehr schönes Beispiel.
Na klar.
Weil da sieht man ja die Bedrohung als allererstes quasi als das kleine Baby-Alien, was da aus der Brust schlüpft. Mhm. Und das ist schon nicht ohne. Aber natürlich nährt das trotzdem die Fantasie des Zuschauers, weil er denkt sich, oh Gott, wenn das jetzt nur ein Baby war, was den Typ da gekillt hat, was wird da rauskommen, was da jetzt in den Schattenverstecken des Raumschiffes heranwächst?
Wie
um Gottes
sieht
Willen,
Mama aus?
Genau. Also das Monster wird nicht aus dem Schrank gelassen, aber die Tür wird so ein Stückchen weit aufgemacht und das finde ich auch ziemlich clever.
Cleveres Vorgehen. Wir halten fest, niemals einfach frühzeitig im Abenteuer dem, was auch immer es ist, dem Grauen ein Gesicht und dem Grauen eine Erklärung geben. Je früher ihr das nämlich tut, desto früher beraubt ihr euch der Möglichkeit, das Ganze in den Köpfen der Spieler viel schlimmer werden zu lassen und in den Herzen der Spielerin richtig zu einer bangen Furcht wachsen zu lassen. Aber Anjo, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man Horror erzeugt. Aber was man natürlich nicht unterschätzen darf, ist, auch bei einem Horrorabenteuer braucht man ein gutes Ende, ein gutes Finale. Da geht's mir jetzt gar nicht so sehr darum, wie man am Ende das Monster bezwingt. Das muss ja gar kein Monster sein. Sondern was passiert im Moment der Auflösung, was der Horror ist? Was müssen die Spielenden am Ende noch schaffen und bewerkstelligen? Oder reicht es sie einfach mit dem Gefühl der Erschöpfung und Frust davongejagt zu haben, weil der Horror so übermächtig war? Wäre das nicht frustrierend?
Ja, also ich finde, das ist generell eine Frage beim Horror, wie gestaltet sich das Ende, ne? Was macht man, wenn die eigentliche Bedrohung abgewehrt wurde und wie viel Verlust ist für die Gruppe okay zu ertragen, ne? Ich würde mal so sagen, also dieses Klischee, dass Horror ein schlechtes Ende braucht, das finde ich, ist nicht zutreffend, zumindest nicht im Pen and Paper. Ich würde dafür eher sagen, Horror funktioniert besser mit Happy Ends, die, Vorsicht, aber nicht ganz intakt sind. Mhm. Also Horrorenden müssen dabei gar nicht unfair sein gegenüber der Spielerschaft, aber sie dürfen schon auf jeden Fall unbequem sein für sie. Oder wie handhabst du das?
Ich gebe dir total recht. Ich würde zwei Dinge dazu ergänzend sagen und beide unterstreichen fast nur das, was du gesagt hast. Das eine ist, um einen Begriff aus unseren früheren Folgen nochmal aufzugreifen, Stichwort Selbstwirksamkeit. Es muss am Ende der Spielgruppe gelingen, irgendetwas zu verändern. Ne? Wenn sie nichts verändern an der Spielwelt, sondern sich unweigerlich einem namenlosen Grauen ausgesetzt wurden und einfach nur wie Marionetten umhergewirbelt wurden, dann wird sich das am Ende als unangenehm und frustrierend angefühlt haben. Am Ende müssen sie die Gelegenheit haben, die Bedrohung zu verändern, zu vertreiben, zu versiegeln, zu verstehen oder ein bisschen aufgehalten zu haben. Ist das nicht gegeben, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit nicht gegeben. Und dann fühlt es sich frustrierend an. Und wo ich dir total recht gebe, ist, es muss mit einer Downside einhergehen. Ne? Horror darf nicht einfach nur danach verpuffen. So, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Monster aus dem Dorf vertrieben. Jetzt ist alles toll, jetzt ist alles gut. Das fühlt sich dann leer an, das fühlt sich überflüssig an. Es gibt am besten einen Nachhall, sei es, dass es den bei den Spielerinnen und Spielern und ihren Charakteren gibt. Ne? Es gibt Narben, es gibt Verluste, Beziehungen haben sich verändert, irgendwer hat Schuld auf sich geladen, irgendwer ist nicht mehr, eine Lücke klafft. Ne? Dann wirkt Horror richtig stark, wenn die Figuren realisieren, was sie da gerade überstanden haben und das in der Welt spürbar geblieben ist. Dann ist es gut, finde ich.
Das finde ich auch, das würde ich auch sagen. Da kann man ja das ja wieder vom Anfang aufgreifen, was wir gesagt haben, nämlich dass Horror weniger ein Genre ist, sondern vielmehr ein Gefühl. Und das gilt natürlich auch für das Ende des Abenteuers. Also dieses Gefühl sollte zum Schluss, auch wenn die Bedrohung besiegt ist, nicht vollständig versiegen. Ja, also dass eine Restunruhe bleibt nach dem Motto, ist es wirklich vorbei? Ja? Oder ist ein Zeichen, dass ein NSC sich plötzlich mit denselben Worten verabschiedet, die auch der Dämon im Abenteuer benutzt hat, ist das ein Zeichen dafür, dass vielleicht doch noch nicht alles zu Ende ist und an weiteren Abenden fortgesponnen wird oder sowas, ne?
Cliffhanger sind fantastisch, gerade in Horrorabenteuern, weil die wieder aufzugreifen, sie brauchen nicht viel Aufwand, aber die irgendwann wieder aufzugreifen, die Leute werden am Abend mit einem geilen Gefühl nach Hause gehen. Übrigens noch ein Tipp, wenn ihr ein Horrorabenteuer oder ein Abenteuer mit Horrorelementen konzipiert, wir hatten ja vorhin schon das Thema Kontrollverlust als wichtigen Hebel für das empfundene Horrorgefühl genannt. Am Ende des Spiels müsst ihr den Leuten ein bisschen Kontrolle zurückgeben. Wenn sie am Ende zu ZuschauerInnen verdammt sind, werden sie es nicht genießen können. Ein bisschen Kontrolle muss zurückkehren. Ganz wichtig, macht nicht den Fehler, den ich schon am Anfang häufig gemacht habe. Lass nicht eine Auflösung am Ende von außen kommen. Keine göttliche Intervention, kein NSC, der am Ende alles rettet, weil die Charaktere sind ja eh nur viel zu mächtig, um dem großen Alten entgegenzutreten. Und dann kommt halt eben der Kreuzritter einher und macht das. Nein, kein Deus Ex Machina. Kümmert euch darum, dass das Gefühl besteht, dass die Spielerinnen mit ihren Entscheidungen über die Charaktere am Ende das Ende bewerkstelligt haben. Ne? Selbst wenn sie verloren haben am Ende, dann verlieren sie wenigstens auf eine ehrliche Art und Weise. Aber Anjo, jetzt ist es ja so, dass bei Horror, in Rückgriff mal auf unsere Immersionsfolge, das Thema Stimmung am Tisch ja nochmal eine ganz andere Größenordnung und Güteklasse besitzt als bei einem herkömmlichen Fantasy-Geplänkel, wo ein bisschen Feenwald und Blätterrauschen und Tavernenmusik völlig ausreicht. Ist es nicht so, dass man gerade bei Horror vielleicht auch mal wirklich auf die ein oder andere den einen oder anderen Trick aus der Kiste zurückgreift, um die Stimmung spürbar zu machen?
Ja, unbedingt. Also das bietet sich sehr an. Man muss da gar nicht das Rad neu erfinden, glaube ich. Also das mag jetzt unglaublich trivial klingen, aber ich finde es wirklich immer wieder erstaunlich, wie so ein simples Element wie Dunkelheit oder nur spärliches Licht der Immersion nochmal so einen Kick geben kann bei einem Horrorabenteuer. Also sprich, der gute alte Kerzenschein, der ist für ein Horrorabenteuer oder eine Horrorsession natürlich sicherlich sehr viel dienlicher als warmes Sonnenlicht an einem Nachmittag im Juni. Und was ich festgestellt habe, was mich als Spieler irgendwie auch immer unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschen lässt, sind so simple Dinge wie, ich bin derjenige, der die Tür im Rücken hat. Oder auch sowas wie die Sitzordnung im Raum. Wie sitzt man da eigentlich, ne? Wo steht der Tisch? Was deckt er ab und was nicht irgendwie? Das finde ich manchmal schon erstaunlich, was das bringen kann.
Du meinst wie die Verhörtechniken beim FBI, wo du auf einem angeknacksten Stuhl sitzt und irgendwer möglicherweise den Thermostat im Raum ziemlich aufgedreht hat, dass du anfängst zu schwitzen.
Ja, vielleicht.
Okay, perverser Zug von dir an, ja, aber ich verstehe. Das magst du
also. Ist ein Dick-Move, absolut, ja. Hast du noch Tricks?
Ja, zu den Kerzen möchte ich eine Sache sagen. Also gerade beim Horror ist es ja unendlich wichtig, dass die Spielenden das Gefühl von immersiver Stimmung erhalten. Die Charaktere können das gar nicht. Das kann ja nur durch die Spielenden hindurch passieren. Weswegen ich zum Beispiel gerade beim Horror auch die Verknüpfung von Stimmungselementen und Storytelling interessant finde. Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, Ten Candles, ein Erzählrollenspiel.
Ja, sagt mir was.
Ich will jetzt gar nicht so viel vorweggreifen, aber ein Element, was ich mir definitiv für meine künftigen Pen & Paper Sessions ausborgen werde, ist, es stehen 10 Kerzen auf dem Tisch, 10 Teelichter. Und wenn eine davon ausgeht, durch Ungeschicklichkeit der Spielenden, dann passiert was. Oder zumindest wird es dunkler und die Leute haben Angst davor, es könnte etwas passieren. Und wenn eine ausgeht, weil sie abgebrannt ist, dann passiert auch was. Verstehst du? Also einfach so ein simples Element von Dingen, die auf dem Tisch stehen und vielleicht auch nur durch das wuchtig hochgehobene Heldendokument des einen Spielers passiert etwas.
Ein Punkt, der durchaus noch eine Rolle spielt beim Horror, würde ich sagen, ist die Sprache oder die Art der Worte, die ihr in euren Beschreibungen verwendet als Spielleiter. Ich persönlich gebe mir immer Mühe, wenn ich ein Horrorabenteuer leite, darauf zu achten, dass die Sprache, sie darf nicht die Köpfe der Spieler, Spielerinnen und Spieler beschäftigen, sondern es muss eben die Gefühle ansprechen, ja. Die Sprache muss knapp sein, sie muss einfach sein, starke Adjektive verwenden, aber in dem Moment, wo ihr mit Fremdwörtern um euch wirft oder wo die Spieler gedanklich damit beschäftigt sind, na, wie kriegt er wohl diesen Satz zu Ende, dann sind sie eben damit beschäftigt und nicht damit auf ihre Gefühle zu achten oder die Gefühle wirken zu lassen. Deswegen würde ich da wirklich sagen, je einfacher, desto besser. Also vertraut da einfach auf den Effekt, was ihr beschreibt.
Anstatt zu sagen, ihr betretet den Keller, es ist dunkel und kalt, in der Ecke steht ein Altar, auf dem Boden seht ihr Blutspuren, es riecht unangenehm, der Raum wirkt verlassen, Ne? Das wäre so eine sachliche Beschreibung dessen, was man vorfindet und würde an die Köpfe der Leute appellieren. Wäre es natürlich viel reizvoller zu sagen, als ihr die Kellertreppe hinabsteigt, scheint die Luft schwerer zu werden, als würde der Raum euren Atem nicht wollen. Die Kälte kriecht euch nicht entgegen, sie wartet bereits auf euch.
Und ist jetzt auch ein gutes Beispiel für Show, Don't Tell. Ne?
Genau.
Also du hast nicht gesagt, ja, der Raum ist unheimlich, sondern du hast die Sinneseindrücke beschrieben, die diesen Schluss vielleicht zulassen würden.
Richtig.
Bei der Spielerschaft. Genau. Ich habe vielleicht so als kleines Zusatzgimmick, aber das ist jetzt wirklich, ist wieder etwas aus Anjos schmutziger Spielleitungskiste etwas.
Wie die FBI-Verhörtechniken, ich bin gespannt.
Ja. Mhm. Ja, genau, genau. Ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert und es hat ganz gut funktioniert. Ich habe den Tipp mal irgendwo im Internet aufgeschnappt.
Elektroschocks sind in Deutschland illegal.
Nee, es hat tatsächlich auch, deswegen komme ich drauf, etwas mit Beschreibung zu tun. Und zwar ist das etwas, das kann man nicht allzu oft anwenden, vielleicht so einmal pro Session, aber es hat einen gewissen Effekt. Ich würde das mal nennen eine gebrochene Erzählweise. Wenn du durch das, was du erzählst und was du beschreibst, als Spielleitung die Spieler kurz an der Nase herumführst, um dann eine Irritation zu erzeugen. Also wenn deine Figur gerade in einem Haus, wo er nicht weiß, was da alles auf ihn lauern könnte, irgendwie in den Keller geht. Und das habe ich tatsächlich mal so gemacht, genau die gleiche Situation. Da war eine Spielerin, die das gemacht hat, und ich habe beschrieben, du steigst die kalten Stufen zum Keller hinunter und siehst dich um. Scheinbar bist du in einer Art Küche angekommen. Du siehst mehrere Töpfe, die an Seilen von den Wänden hängen, abgehangenes Fleisch, ein Mann steht in der Ecke und grinst dich an. Und auch der Geruch lässt darauf schließen, dass hier einiges an Küchenabfällen beiseite gelegt wurde. Und die Spielerin, wie, okay, ich gehe zu dem Mann. Und ich, was für ein Mann? Du hast doch gesagt, da steht ein Mann und grinst dich an. Nein, da ist kein Mann.
Ah, ach was, geil.
Du hast doch gesagt, okay. Nein, da ist kein Mann, du siehst die Küche. Oh, also Anjo, du bist gruselig.
Quasi wie der Kameraschwenk über eine Szene, wo ein Mann zu sehen ist, an dem Moment, wo der Charakter den Kopf zurückruckt und nochmal genau dahin stellt, wo wir den Horror mitbekommen haben als Zuschauer, ist da niemand mehr und wir denken uns, oh mein Gott, wo ist er?
Ganz genau, und wenn du dann noch mit ehrlicher Miene ihr versuchst zu erklären, nein, genial. Das habe ich nicht gesagt. So.
Sehr gut.
Das kurz auf die Meta-Ebene wechseln, ne? Aber es kann mal, macht's nicht zu oft, aber ein, zweimal kann lustig sein.
Ist ein guter Hinweis darauf, nochmal, dass es darum geht, die Spielerinnen und Spieler zu erreichen, ne? Die gilt es zu gruseln, nicht zwingend deren Charaktere. Und wie ihr eure Spielerinnen und Spieler gruselt, das müsst ihr herausfinden, ne? Manche haben Lust auf Splatter, manche haben Lust auf Body Horror und manche mögen es dermaßen psychologisch, dass sie vielleicht niemals eine Bedrohung wirklich zu Gesicht bekommen. Dafür müsst ihr eure Gruppe kennenlernen und das funktioniert nur über Trial and Error, oder? Was würdest du sagen?
Ja, unbedingt. Wie bei kaum einen anderen Bereich im Pen and Paper, würde ich auch sagen. Je öfter ihr es ausprobiert mit entsprechenden Leuten, die da Lust drauf haben, auch noch wichtiger Punkt, das haben wir ja gesagt, ne? Und je besser ihr dann auch eure Gruppe kennenlernt, desto ein besseres Feeling werdet ihr auch einfach mit der Zeit bekommen. Ja, definitiv.
Okay, ich würde sagen, Anjo, dann haben wir die Leute genug dazu gebracht oder haben wir die Leute genug befähigt, zukünftig ihre Spielgruppe in Angst und Schrecken zu versetzen, oder? Das dürfte es gewesen sein.
Schauen wir mal, ja, alles klar. Wir wünschen auf jeden Fall euch viel Erfolg dabei und viel Spaß beim Gruseln. Sid, worum geht's denn in der nächsten Folge? Wird's da auch gruselig?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe ganz im Gegenteil. Wir werden dem einen oder anderen und der einen oder anderen den Schrecken nehmen können. Denn wir werden uns auf Wunsch von euch mal mit der Fragestellung beschäftigen. Hey, sag mal, was ist denn eigentlich ein Spielsystem, was sich für mich als Einsteiger, Spielleiter oder Spielleiterin eignet? Und unter welchen Kriterien wähle ich es aus? Das machen wir nächstes Mal.
Alles klar, ja. Dann war's das jetzt mit unserer Folge hier. Wir hoffen, es hat euch gefallen und Lust aufs Gruseln gemacht. Wenn dem so ist, lasst es uns doch wissen. Schreibt uns vielleicht eine Mail oder eine Rezension auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und bis dahin sagen wir ciao und spielt schön.
Mögen die Würfel euch gewogen sein.